Sally Ann-Sophie, danke,
hi.
dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Wow, das jetzt verkaufst du mich schon mega erwartungsvoll. Ja, ich bin Ann-Sophie, bin 31, bin in Thun aufgewachsen, in Bern geboren und bin seit 11 Jahren in Zürich als Gesellschaftsjournalistin tätig und beschäftige mich einfach wirklich mit sozialpolitischen Themen viel, also viel feministische Sachen, Asylpolitik, LGBT etc. Also echt so ein bisschen alles, was halt die Gesellschaft bewegt.
Was bedeutet für dich, aktiv zu werden?
Aktiv zu werden für mich ist eigentlich so ein bisschen, mir fragt sich ja viel, hey, wieso macht da niemand etwas? Oder wieso sagt niemand etwas? Und aktiv werden für mich ist, wie die Erkenntnis haben, hey, ich könnte ja. Und ich könnte ja die Stimme sein und ich könnte ja etwas machen. Und das heisst eigentlich so ein bisschen wie, die eigene Verantwortung auch wahrnehmen und vor allem auch die Verantwortung, die er hat als Teil einer Gesellschaft.
Und was hat das befeuert? Oder hat es das ein Ereignis gegeben? Oder einfach am Morgen aufgestanden und gemerkt, ich muss etwas sagen und ich muss das mitteilen? Oder ist da ein Ereignis gewesen?
Hey, nein, also es ist eigentlich, ich werde die Frage viel gestellt, aber es ist im Prinzip, also ich bin mit 20 bin ich auf Zürich gekommen und habe in den Medien angefangen zu arbeiten, dort bei einem Nightlife-Portal. Das heisst, ich bin, also die ganze Nightlife-Szene und Medienszene ist ein recht guter Nährboden für feministische Keime, weil ich in diesen beiden Milieu halt viel habe erlebt, wo halt relativ grenzwertig ist.
Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel, also halt im Ausgang irgendwie angelangt werden, ohne meine Zustimmung, in Redaktion nicht ernst genommen werden, also nach 3 Jahren noch mit Schätzeli angesprochen werden, obwohl ich einen huere guten Job gemacht habe. Und irgendwie, und das führt ja dann so zu einem Frust und irgendwann kommt so die Erkenntnis so, hey, es liegt im Fall nicht an mir, sondern es ist ein System. Mhm. Und dann irgendwann bist du wie nicht mehr bereit, das einfach so als Status quo herzunehmen. Und das war dann bei mir der Moment gewesen, wo ich dachte, so, hey, okay, da ist irgendetwas und das ist nicht gut.
Und dann bist du auch noch stärker in Journalismus gegangen. Hast du das als Ventil genommen, zum gegen raus oder hast du sonst noch irgendetwas gemerkt? Weil eben das Schätzchen und so war ja dann auch im Journalismus gewesen. Also, wie hast du denn da Kanten bezogen und gelbögelt und einfach das System ausdehnt?
Also, ich glaube, was das mega hilft, ist, dass man einfach irgendwie dass man die Themen auf den Tisch bringt. Also, dass man wirklich. Also ich habe natürlich, meine Position als Journalistin ist ja prädestiniert, um solche Sachen zu thematisieren. Und das habe ich dann vermehrt gemacht. Ich war dann aber auch Teil gewesen, zum Beispiel von einem feministischen Kollektiv namens Aktivistin.ch, wo wir viel öffentlichkeitswirksame Aktionen gemacht haben. Zum Beispiel haben wir in Zürich Brünnen rot gefärbt, um auf die Tabuisierung vor Perioden aufmerksam zu machen. Oder wir haben am Frauentag ein riesen Banner an die Kirche gehängt, Gott ist eine Frau. Und so ein bisschen so Sachen machen. Und dann bin ich aber vermehrt auf Podien zu Gast gewesen. Also es hat dann wirklich so, ich hatte dann so eine Mischform von Journalistin und Aktivistin, die auch kritisiert wurde, weil als Journalistin sollte man ja neutral sein, etc. etc. Wo ich aber finde, also wenn ich jetzt beim SRF arbeite, ist wie klar, kann ich meine eigenen Überzeugungen dort durchbringen und reinbringen. Aber ich finde, jede Journalistin und jeder Journalist hat irgendwo Überzeugungen und eine Haltung.
Wie war es denn für dich, als du zuerst mal so raus bist, auch mit dir als Person? Und ich merke es ja selber, wenn ich aktivistisch unterwegs bin. Wenn der Kopf rausstreckst, kommst du viel Sonne über, das schon auch, aber es geht halt auch ab und zu mal eine Regenwolke. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist natürlich, durch das, dass ich Feminismus als Themengebiet habe, ist das natürlich nicht zu vermeiden gewesen. Also, ich meine, im Sinne, ich habe 2004 mal eine Auszeit gehabt, ein paar Monate in Frankreich gelebt und dort hatte ich mal so ein bisschen Zeit gehabt, mich mit gewissen Sachen auseinanderzusetzen und habe dort eigentlich so ein bisschen meinen ersten Text geschrieben, der persönlich ist, also so ein bisschen mein Werdegang zur Feministin. Und der ist dann wahnsinnig oft geteilt worden. Durch das bin ich dann, habe ich auch so ein bisschen die ersten Verknüpfungen gehabt, halt so zu anderen Stimmen. Und natürlich ist es relativ schnell gegangen. Also, ich habe mich besinnen, ob im Kollektiv bei aktivisten.ch, da ist wirklich so von Anfeindungen bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen natürlich alles gekommen. Und das ist, ich glaube, Feminismus ist einfach immer noch das Thema, wo wahnsinnig viele Leute irgendwie, hey, keine Ahnung, irgendwie bewegt oder Angst macht oder ich weiß auch nicht, aber es macht etwas mit den Leuten.
Warum die Angst, hast du die Frage auch schon mal gestellt, warum das Gegenseite so Angst hat? Weil eben, ich habe ein paar Interviews gesehen auf online, also auf YouTube und dort ist ja recht, auch wenn die Kommentare gehst, ist es nicht. Nur nett ist sehr, also sehr grenzwertig. Warum? Es ist ja nicht, ja schon anders, aber warum geht immer die Angst und die Gewaltandrohung und nicht einen Diskurs suchen, wenn man ja etwas nicht versteht? Kann man ja mal fragen, sollte man. Aber warum geht immer mit der Note drin?
Ich glaube, du hinterfragst das System, wenn du aktivistisch tätig bist. Und jeder Mensch braucht ja irgendwelche Wertevorstellungen. Und ich glaube, wenn du die von gewissen Leuten so fest ins Wanken bringst dann irgendwie, keine Ahnung, dann haben sie das Gefühl, es wird irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen oder es verunsichert. Man ist vielleicht auch nicht bereit, sich selber zu reflektieren oder vielleicht ertappt man sich ja auch und weiss, ja, eigentlich ist das eigene Verhalten auch nicht immer gut. Aber ich glaube, es ist einfach, viele Leute haben Angst vor Veränderung.
Ja.
Und keine Ahnung, und dann ist es halt schon so, also ich meine, die patriarchalische Struktur war ja schon eigentlich gewesen, dass Männer halt über Jahrtausende können machen, was sie wollen. Also noch die Generation von meiner Grossmutter, dort hat eine Frau nicht wahnsinnig viel zu sagen gehabt. Männer haben sich eine Frau können auswählen und die hat dann so still sein. Heutzutage ist es so, dass Frauen selbstbestimmt leben können. Sie haben Männer nicht mehr nötig. Das heisst, es bleiben viele Männer, die noch mit diesem Bild sind, aufgewachsen und erzogen worden, dass sie das Anrecht haben auf, keine Ahnung, auf Erfolg, auf weibliche Aufmerksamkeit, auf Sex, auf weiss auch nicht. Und jetzt haben sie das aber nicht. Und das führt zu Frust und es ist immer einfacher, den Fehler bei anderen zu suchen. Also es gibt ja dann so die Incel-Bewegung, oder? Wo dann nicht irgendwie denkt, so, hey, okay, vielleicht ist mein Verhalten so, dass mich keine will, sondern sie sagen dann, Frauen sind irgendwie scheisse. Und dann, ja.
Ja, ich hätte einen Tag Struktur, oder? Und ich muss mich ja nicht hinterfragen.
Hey, voll, es ist schon ein Lebensinhalt. Ach, Hass.
Ja, nicht so zielführend.
Nein, noch nicht so schön, aber wenn du halt wie die anderen hast, dann hast du immerhin irgendetwas,
wo... Aber wo holst denn du dir die Energie, immer wieder gleich anzustehen? Weil eben, ich merke das auch, es gibt viel auch Gegenwind. Und vor allem, wenn du wirklich einen grossen Wurf willst thematisieren, wo holst du denn immer wieder die Pausen und die Oasen und so?
Ich glaube, du hast jetzt echt wie so die Frage schon beantwortet, weil also ich kann nicht immer gut damit umgehen. Also es hat viele Sachen gegeben, die mich völlig fertig gemacht haben.
Gib mir mal ein Beispiel. Entwurst.
Ich habe mal irgendeinen Artikel geschrieben, wo so ein bisschen so einen Empowerment-Ansatz hatte und es sind dann Hassbriefe gekommen, aber nicht zu mir haben. Sondern eigentlich auf Thun zu meiner Mutter, weil ich dort noch angemeldet war. Mm, yeah. Und das war dann irgendwie so etwas gewesen, und sie hat dann so zu Thun meinen Namen vom Türschild müssen nehmen. Und aus dem Telefon. Und das war für mich dann wie so eine Grenze überschritten gewesen. Oder halt schon oft,
habe ich so Umfeld auch noch einbezogen.
Genau, wieder. Oder irgendwie, wenn ich auch habe gemerkt, dass so, oder die jungen, hässigen Frauen, das ist ja so ein Klickgarant. Und ich habe es auch schon erlebt, in Redaktionen zu arbeiten, wo das dann cool hat gefunden, so der frische Wind und ne. Aber mit den Reaktionen, die er sich kam, bist du wie allein gelassen worden. Oder am schlimmsten war für mich eigentlich wie so gewesen, Kritik aus der eigenen Reihe. Also ich meine, es ist ja auch mega wichtig, dass das passiert, aber gut so in linken Kreisen zerfleischt man sich mega gern selber, wo ich dann auch so gefunden habe, hey, ja, keine Ahnung, also wenn dann Kritik halt undifferenziert kommt oder auch gehässig.
Oder nur auf Person gespielt.
Mega fest. Mhm. Mega fest. Da ist bei mir auch wieder so eine Grenze überschritten, wenn es wie nicht mehr fair ist. Und also es hat auch schon gegeben, dass ich mich dann irgendwie ein Moment zurückziehen musste. Es hat auch Momente gegeben, wo es mir gar nicht gut ist gegangen. Ich glaube, es ist wichtig in solchen Momenten, dass man weiss, was nährt einem. Und welches Umfeld tut einem gut. Und, also keine Ahnung, bei mir war es dann gewesen, halt wirklich offline gehen, Zeit mit Menschen verbringen, die mich wirklich gut kennen, Sachen, keine Ahnung, Märchen schauen, Comfort Food essen, in der Natur gehen, spazieren, irgendwie zum tausendsten Mal Herr der Ringe lesen und irgendwie wie den Glauben an das Gute so wieder ein bisschen festigen. Weil es ist schwierig, aber ich glaube, ich bin dann auch immer wieder zurück, weil ich habe gefunden, jeder Gegenwind, der kommt, ist ja ohne Ansporn wieder. Also wenn es offenbar so provokativ ist, dass ich finde, Frauen gehören in die Chefetage, dann bedeutet es ja, dass wir noch einen ganz weiten Weg vor uns haben und dann muss man wieder weitergehen. Und somit ist eigentlich auch jede negative Reaktion fast noch ein grösserer Ansporn als die positive.
Ja, man kann auch wieder Punkte sehen und vor allem auch wieder sich auch hinterfragen, was man mit einem selber macht und wieder neue
genau.
Synapsen auftun und vielleicht wieder einen Diskurs von einer anderen Seite anzustossen, oder?
Aber, absolut.
Aber warum hast du für dich Schreiben als Ventil oder als Zugfeder gebraucht? Was gibt dir Schreiben?
Ausdruck irgendwie. Also ich habe lustigerweise vom letzten Mal meinen Estrich entrümpelt und so Aufsätze gefunden, wo ich in der Schule geschrieben habe. Und das ist schon lustig irgendwie. Also sie haben schon dort recht viel Haltung und Meinung gehabt. Und also mein Schreibstil hat sich eigentlich lustigerweise nicht gross verändert. Das ist so recht saloppe Prosa, die das Kind beim Namen nennt. Das war schon immer. Und ich glaube, es ist für mich einfach so das Medium, wo ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Sachen können treffende Worte fassen.
Wie kommst denn du zu deinen Artikeln?
Hey, im Fall einfach in ihr Leben und schauen und reden mit Leuten und überlegen, was beschäftigt die Leute. Und dann entweder die halt als freie Journalistin schreiben oder halt angestellt in der Redaktion. Aber also Redaktionsarbeit ist eigentlich meistens so, dass du Sachen pitchst und dann wie einfach die Chefredaktion sagt, was bringen wir und was nicht oder was muss man vielleicht noch fehlen. Aber es ist eigentlich alles, was ich geschrieben habe, ist eigentlich wie etwas, wo ich irgendwo gehört habe oder als wichtig oder als spannend empfinde.
Wie ist das, wenn man etwas pitcht und jetzt die Redaktion jetzt das nicht als wichtig anschaut, aber man selber das als wichtig anschaut?
Ich bin jemand, der recht hartnäckig ist. Aber das braucht natürlich auch, also das habe ich am Anfang, als ich geschrieben habe, natürlich noch nicht gemacht, aber mittlerweile bin ich auch so, dass ich dann für Themen auch kämpfe.
Weil ich habe ja jemanden gehabt, auch aus dem Journalismus und auch aus den Medien. Und ich habe dort ein bisschen gezeugelt und gesagt, Diversität, Vielfalt, ist da der Journalismus nicht auch verpflichtet, sich mal den Spotlight ein bisschen auf breitere Themen zu richten? Und er hat immer gesagt, ja, aber es muss ja dann auch gelesen werden. Und es muss ja, also weißt du, so, und dann sage ich, ja, aber das ist ja immer das Problem, wenn ja der Leser oder die Leserin ja gar nicht von dem weiss, kann sie auch gar nicht Spotlight bekommen. Und wenn ich so deine Artikel auf der Homepage lese, aus deiner, gehst du recht in die Breite. Was interessiert dich denn an dieser Breite?
Ich glaube irgendwie, dass einfach Menschheit divers ist. Also, und darum finde ich es wichtig, dass man das so abbildet. Und was hat einfach so ein bisschen meine, also ich finde viel Medienhäuser mache ich einfach irgendwie, aber es ist so die Formulierung, ja, es wird halt gelesen und so ein bisschen Kunde ist König und bla bla. Und ich sehe das eben anders.
Wie siehst du es denn du?
Hey, ich finde im Fall ganz ehrlich, ich finde, mich kann die Leute auch ein bisschen umerziehen. Mhm. Weil mein Job als Journalistin ist, ich werde ja bezahlt, für dass ich zu einem Thema kann recherchieren und dann mehr weiss als die Leserschaft und dann kann Sachen kontextualisieren und nachvollziehbar machen. Und ich finde, irgendwie dann zu sagen, ja, aber die Leute wollen nur irgendwie billige Clickbait-Stories, also machen wir nur das. Dass du das machst, führst du eigentlich aktiv, also du drehst wie aktiv zur Verblödung bei von den Leuten. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist einfach immer, wenn du gibst einem Kind ja auch nicht einfach immer nur Schlagzeug, weil es das will. Du hast ja dort ohne Verantwortung, dass das Kind irgendetwas bekommt, das nahrhaft ist.
Ja, dass es auch mal ausprobiert und auch mal vielleicht auch ein bisschen an Geschmacksgrenzen oder auch an Grenzen angeht und mal schaut, was gibt es auch nicht am Tellerrand. Oder? Und das kann man ja beim Journalismus ja auch machen. Oder?
Hey, absolut. Und weißt du, ich meine, du hast ja, also ich weiß nicht, wer ist da gewesen, aber die Tatsache, dass das ein Mann ist, erstaunt mich halt schon wenig. Also es ist wahrscheinlich, weil es, also jetzt meine, ich kann auch falsch liegen, aber es tönt nach einem wahrscheinlich weisen, heterosexuellen, körperlich gesunden Mann, der wahrscheinlich in einem Journalismuslohn irgendwo in der Mittelklasse ist. Und wenn du halt selber wie nie irgendwie von Diskriminierung betroffen bist, dann hast du vielleicht auch so das Sensorium nicht so. Aber umso mehr finde ich, wenn du in dieser Position bist, ist es deine Aufgabe, dich mit deinen eigenen Privilegien auseinanderzusetzen und vielleicht auch erkennen, dass deine Weltsicht nicht das Maß der Dinge ist, auch wenn es du als Person bist.
Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Und eben, was passiert, wenn du lebst und dann siehst du das Thema und dann gehst du recherchieren oder was passiert denn? Beschreib mir mal den Prozess, dass du zu einem diversen Text kommst.
Hey, meistens lese ich halt irgendwo noch jemand anders etwas und finde, hey, das ist ein Thema und dann pitchst du irgendwie mit 2-3 Sätzen und dann suchst du deine Protagonisten, deine Protagonistinnen und dann schreibst du es.
Und du bist ja jetzt auch schon länger in dem Medium tätig, hat sich da in den letzten Jahren etwas gegeben mit dem, auch mit dem Gegenwind gegen das System? Bricht das System langsam auf oder eben nicht?
Also wenn du jetzt so die ganze Fake News Debatte?
Ja, oder einfach für mehr Diversität. Also,
ach so. Hey, ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich kann mich erinnern, noch vor 5 Jahren, wenn ich über Transmenschen geschrieben habe, hat in der Redaktion irgendwie geheißen, ja, aber eine Geschlechtsangleichung, das kannst du nicht schreiben, weil das versteht niemand. Und das ist irgendwie, und du musst jetzt da unbedingt schreiben, ob jetzt das Geschlechtsorgan auch sie operiert worden oder nicht, weil das gehört dazu und so. Und das erlebe ich jetzt ganz anders. Also, ich meine, es ist ja offen, so wie irgendwie in den 90er Jahren ja irgendwie Homosexualität noch mega tabuisiert ist worden, ist irgendwie vor 10 Jahren das Thema Trans noch nicht in der irgendwie Öffentlichkeit anbelangt. Mittlerweile sind wir bei binär, non-binär etc. Also es gibt, ich finde, es gibt eine riesige Diversity. Und ich glaube auch, die Redaktionen haben langsam begriffen, dass es vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist, nur irgendwie weisse Männer und Frauen angestellt haben, sondern halt wirklich auch in den Redaktionen selber mehr Diversität muss da sein, um die Themengebiete und die Lebenswelten auch richtig abdecken. Und ich glaube, da ist also schon nur in den letzten 5 Jahren enorm viel passiert.
Hat da Social Media auch beigetragen?
Hey, auf alle Fälle. Also ich glaube schon. Und, aber auf der anderen Seite ist ein Social Media auch wieder, also das sehen wir ja immer, das ist dann noch Fluch und Segen. Also Social Media hat ja dann noch die ganze Fake News Bullshit irgendwie vorgebracht, jetzt irgendwie mit den Querdenker irgendwie, also aber es ist jetzt gut, ist ja Social Media, dass die Leute eine Meinung haben und das Schlechte ist, dass sie eine Meinung haben.
Ja, und das ist halt gerade, man kann auch anonym einfach jeden
genau.
Gedanken, der vielleicht nicht ausgereift ist, gerade so mitteilen.
Genau, und ich glaube, die Leute nehmen das irgendwie auch für bare Münze und das ist ein grosses Problem. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Artikel dazu gelesen und das ist halt auch so ein bisschen mit dieser Ära Trump gekommen, dass die Wahrheit keinen Wert mehr hat.
Mhm.
Weil irgendwie ist es so salonfähig geworden, irgendwie zu sagen, dass du jemandem kannst Fakten präsentieren oder jetzt zum Beispiel in Bezug auf Corona-Studien.
Mhm.
Und die Leute sagen irgendwie so, ja, aber irgendwie, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Oder irgendwie, es ist so, aber Wahrheit ist nicht gefühlt, Wahrheit existiert.
Ist irgendwo beleidigt.
Und die Leute sind aber wie... Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, man sucht halt irgendwie Antworten. Das ist etwas Urmenschliches, dass man Antworten sucht. Und geben sich dann irgendwie halt mit Sachen zufrieden, die sich für sie richtig anfühlen. Und das macht natürlich auch die journalistische Arbeit unglaublich anspruchsvoller. Weil du auch nicht mehr die, also ich meine, ich finde es auch gut, dass man den Journalismus kritisiert. Es läuft dort auch wahnsinnig viel falsch. Und wir haben eine extreme Macht. Und ich bin eh grundsätzlich mega power to the people und eat the rich und alles, aber so das Standing vom Journalismus, so, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass es guten Journalismus gibt, aber es braucht dann ein Vertrauen von der Bevölkerung in Journalismus. Weil nur so kann eine Demokratie funktionieren.
Gibt es denn für dich Lösungsansätze, wie der Journalismus sich weiterentwickeln muss, auch mit dieser Debatte jetzt?
Hey, ich glaube, was eine grosse Schwierigkeit ist, ist, dass ja Journalismus halt werbefinanziert ist. Das führt halt dazu, dass viel schnell Futter gemacht wird, damit es Klicks gibt, damit man das halt kann zahlen kann. Ich glaube, auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass Journalismus, also dass die Informationen frei zugänglich sind. Wo vielleicht hat nicht irgendwie jede Familie dann Zugang, also das Geld für irgendwie noch einen Tagesanzeiger, Online-Zugang oder was auch immer. Ich glaube, das müsste wie, also das ist ein Problem, das ich finde, müsste man anschauen und dann halt auch, dass es halt auf Facebook irgendwie, also dass es dort keinen Faktencheck gibt.
Das ist wirklich...
Also es gibt es schon, aber es ist ja ein Witz.
Ein wilder Raum
genau, bleibt. Oder? Genau, und dass das irgendwie muss... aber das ist natürlich in Praxis extrem schwierig, das zu machen, weil das ist so eine Flut von Informationen. Und das kannst du fast nicht mehr auf eine Art regulieren oder moderieren oder kuratieren.
Nein, ich sehe auch die Medienüberflutung auch nur rein vom SRF, was da an Corona-News... Darum, ich entscheide mich vielleicht an einem Tag wieder einmal eine Nachricht zu schauen. Nachher brauche ich aber fast wieder eine Woche, um das alles können zu verwerten. Ja. Oder? Also für mich persönlich. Weil wenn du jeden Tag neue Zahlen, neue, so, das drüllt. Und dann ist es natürlich einfach, wenn einer einfach ansteht oder jemand ansteht und sagt, es ist so und so. Du musst ja dann selber noch Gedanken sortieren und das wird dir nicht vorgeholt, oder?
Ja, absolut.
Und wie bist du zu deinem Buch gekommen?
Hey, es ist im Fall wirklich, ich bin eben so, das ist noch lustig, ich glaube, es gibt Menschen, die Sachen anreissen und es gibt Menschen, die Sachen zu Boden bringen.
Ah, okay.
Und
wer bist du?
Ich bin aber lustigerweise mega fest das Zweite.
an den Boden bringen.
Also, hey, ich habe im Fall, glaube ich, noch nie in meinem Leben wirklich also, ja, doch, wahrscheinlich schon, aber... Also wenn es irgendwie heisst, es gibt irgendwie einen Frauensteck, dann bin ich wie so die Erste, die sagen, hey, komm, wir machen gerade das und du machst die E-Mail und morgen machen wir die Aktion und das machen wir das und schau du und überhaupt und wer ist dabei und die machen schon mal das etc. Aber ich brauche im Fall immer so einen Impuls. Und also ich habe auch seit 5 Jahren, ich habe mich zum Teil Jobs beworben, die ich nicht habe bekommen und alles, was ich in den letzten 5 Jahren gemacht habe, ist eigentlich wie an mich hergetragen worden. Es ist noch lustig. Also, es macht mich manchmal schon völlig fertig, weil, also, auch so in Beziehungssachen, wenn ich aktiv etwas gesucht habe, hat es nie geklappt. Aber wenn ich wie einfach.
Ein bisschen bist.
Ja, und wahrscheinlich so ein bisschen auf das Universum mal vertraut, dann ist es gekommen. Und beim Buchvertrag ist es auch so gewesen. Ich habe irgendwie, durch irgendeinen Kontakt habe ich irgendwie die Verlegerin kennengelernt. Und dann hat sie gesagt, sie würde gerne, das Buch eben «Frauen im Laufgitter», das Skandalbuch von Iris von Rotten, von einer jungen Frau quasi in einer heutigen Analyse unterziehen, ob ich Lust hätte, das zu schreiben.
Und du hast gesagt, zuerst...
Hey, zuerst habe ich mir hart in die Hose gepisst, weil ich dachte, ich bin wirklich nicht so eine mega intellektuelle Feministin, ja ganz viel Standardwerk, wo man ja sollte lesen, dass man gute Feministin ist. Habe ich überhaupt nicht gelesen und ich hatte recht Respekt gehabt vor dieser Aufgabe. Und habe natürlich, wie die meisten, also wirklich ganz ehrlich, keine Ahnung gehabt, wer Iris von Rotten ist. Also schon irgendwie okay. Mal gehört, aber ich bin so gewesen, okay. Hey, ja, voll. Und dann habe ich mir das Buch mal gegeben und habe gedacht, so shit, das ist ja mega relevant, immer noch alles. Und auf jeder Seite habe ich mir irgendwie schon Notizen gemacht und gesagt, hey, das war wie so der Vorreiter von MeToo-Debatte oder das ist doch das oder hier ist doch verletzlich in der Studie gekommen und es ist mega spannend und es ist ein geiles Buch. Also es ist auch heavy und so zum Teil repetitiv und sie ist natürlich schon irgendwie... Also ja... Er hat natürlich auch aus einer begrenzten Perspektive, aber...
Auch dazu mal, oder? Also.
Genau, aber es ist natürlich, also das Buch ist wirklich revolutionär gewesen damals und es ist spannend, das aus heutiger Sicht zu lesen und wie die Aussage von meinem Buch ist schon relativ schnell klar gewesen, es ist auf rechtlicher Ebene ist viel gegangen, aber eigentlich, ja, also eigentlich reden wir immer noch über die gleichen Sachen.
Und was war denn so die Erkenntnis gewesen im Prozess? Also eben, wir haben es kurz angeschnitten in der letzten Frage, aber was ist für dich rauskristallisiert, wo man den Hebel muss ansetzen muss? Ganz kurz.
Hey, es ist einfach so, shit still bad. Es ist wirklich so, es ist auf eine andere Art schlecht, aber es ist echt wie... Also man hat ja immer noch das Gefühl, Frauen können das und das nicht und eigentlich sind sie für Kinder zuständig und überhaupt und in der Politik, also haben ja Frauen immer noch viel weniger zu sagen. Also es war eigentlich ernüchternd gewesen, aber ey, auch da irgendwie wieder so, wie es frustrierend war, war es auch wieder anspornend gewesen im Sinn von hey, umso mehr, wir müssen dranbleiben und aber auch es ist ja dann gleich viel gegangen. Wenn das Buch ist geschrieben wurde, wo du noch keinen Ehevertrag hast, noch keine Fristenregelung, kein Eherecht, meine ich. Das Frauenstimmrecht hat es noch nicht mal gegeben. Also du hast dort wirklich noch nichts können. Und das tut auch manchmal gut, mal zurückzublicken und zu sagen, hey, okay, ja,
es ist eigentlich doch extrem viel gegangen.
Mega.
Ja, das sehe ich auch in dem Thema Behinderung. Oder?
Genau.
Also, aber eben, dann kommt immer der Reflex von der Gesellschaft, ihr müsst doch endlich zufrieden sein, weil früher sind ihr noch im Gepäcklager transportiert worden. Also weißt du, und du denkst so, aber dann würde mir ja die ganze Arbeit von denen, die das erkämpft haben, dass wir nicht mehr würden wir in die Füße treten, wenn wir plötzlich endlich einfach ruhig wären. Und ja, ich denke dann immer wieder, eben ich bin natürlich jemand, der Reibung auch sucht und sie auch aktiv pusht. Aber manchmal habe ich einfach auch keinen Bock und denke, so, lass mich einfach in Ruhe. Und eben dann ziehe ich mich sicher in diesen guten Film rein, wo völlig nichts Aktivistisches zu tun hat. Darum hast du mir aus dem Herz auch gesprochen, oder?
Du kannst das auch nicht 24 Stunden am Tag machen, weil ich finde, ich meine, du definierst dich ja auch noch über andere Sachen als über den Aktivismus. Ja. Und ich definiere mich auch noch über andere Sachen als über die Frau sein. Und das ist ja auch mega wichtig, weil ich glaube, du kannst schon schnell verbissen werden.
Ja, und dann wirst du eben auch nicht mehr gehört.
Genau.
Ja, dann heisst es einfach auch der wieder, oder? Also weißt du,
genau.
Er mützelt wieder etwas. Und mit dem erhobenen Zeigefinger machst du natürlich auch, wenn du jetzt viel brauchst, beim Gegenüber einen Reflex vom Nein. Darum musst du ja immer auch irgendwo den anderen mit ins Boot holen, außer die andere Seite ist zu extrem.
Wobei ich das natürlich mega scheiße finde. Also ich finde irgendwie, ich finde es mega scheiße, dass ich Feminismus zum Teil so muss sugarcoaten, für dass es irgendwie verträglich ist oder weißt du, so, ach, ja, aber es ist wie natürlich. Aber ich finde eigentlich, finde ich wie, also wir haben ja auch die ganze Sexismuskeule irgendwie ungefiltert zu spüren bekommen. Und es war ja radikal gewesen, dass Frauen einfach nicht dürfen abstimmen und eigentlich keinen Wert in der Gesellschaft. Und jetzt müssen wir aber mega süffer leisen, ja, könnten wir echt vielleicht.
Ja, nein, manchmal schlage ich einfach Blöcke und sage, das ist jetzt so wot ist. Und jetzt müssen wir einfach zusammen finden, wie wir zu dem, wie ich es auch irgendwo durch anbringen. Also, ja. Aber so in Schulen oder so, kannst du natürlich nicht immer rumrennen, sondern ich denke, das ist ein nährhafter Boden, du musst es mit Beispielen unterlegen. Oder?
Absolut.
Gehst du auch in Schulen? Also,
ja, das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Hey, ja, und das war im Fall immer ganz erfreulich gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, die sind so viel weiter als mir das noch waren. Also, ich weiss noch, bei mir in der Oberstufe, es war dann voll so die Playboy-Ästhetik rum. Irgendwie, also wir haben alle in so MTV geschaut und dort waren einfach so die blonden Barbies gewesen. Hey, wir Mädchen haben irgendwie unsere Tangas angehabt, weil aus unseren Miss 60 Jeans haben rausgeschaut und es war alles so irgendwie krass übersexualisiert gewesen und irgendwie ist das nie wirklich thematisiert worden. Und auch irgendwie, was halt so Sexualität da betrifft, wir hatten dann irgendwann mal so unsere erste Mal gehabt und da ist überall irgendwie darüber, hast so...
Ist es um Leistung wahrscheinlich gegangen?
Oder? Ja, und vor allem auch irgendwie so Blowjobs, ist so ein Ding gewesen, wo wir wie so gewusst haben, ja, das finden die Dudes halt cool, aber wieso, dass wir mal am Zug waren, ist so etwas, wo hey, im Fall wie einfach so gar kein Thema war. Und irgendwie so viele Sachen, wo jetzt junge Frauen so viel progressiver sind und noch selbstbestimmter. Und darum sind ja die Psyche bei Schulen immer so etwas Schönes, wo ich so merke, so, hey, okay, die sind schon an einem mega anderen Ort als ich denn. Und das sind jetzt 20 Jahre Unterschied. Und es geht in die richtige Richtung. Aber wir sind natürlich noch nie da, wo ich meine, sie erzählen, also gerade wenn du dann mit Mädchengruppen redest, erzählen sie natürlich schon immer noch, dass dann einfach Jungs kommen und irgendwie so irgendwie anlängen, ohne ihr Einverständnis und so. Also weißt du, es ist so...
Intellektuell wissen sie es, aber sie wissen... Also es ist noch kein Rahmen gegeben, um sich auch dürfen, also so ihr eigenes Recht dürfen, von der Gesellschaft her.
Ja, und sie haben es vielleicht auch noch nicht vorgelebt bekommen. Also weißt, ich finde so neue Männlichkeitsbilder mit halt auch wirklich progressiven Männern, wo irgendwie halt auch den Spagat schaffen zwischen schon irgendwie das positiv männlich konnotierte, wie vielleicht keine Ahnung, Stärke, aber dann gleichzeitig ja auch es ist okay, um mal zu rennen und du musst eben immer nicht immer stark sein und du kannst ja das und das und das machen und das gibt es ja einfach irgendwie auch noch nicht so en masse. Und darum ist es wie, ich finde, das musst du ja irgendwie, also wenn du einem Bub sagst, so, hey, es ist mega wichtig, dass du Frau mit Respekt behandelst, kannst du das schon sagen, aber es ist ja viel effektiver.
Aber du musst wenn es vorleben.
Genau, wenn er heimkommt und sieht, dass sein Vater seine Mutter mit Respekt behandelt.
Und wie bist denn du auf der SRF-Doc Corona und Jugend hoch?
Hey, auch wieder angefragt worden. Ich bin. Mein jetziger Chef hat mich dem Chef vom Doc empfohlen und der hat dann gefunden, okay, dann gut. Und dann haben wir uns mal kennengelernt und dann 3 Tage später hat er angerufen und gesagt, so, hey, hast du Bock, die Doc für uns zu machen? Hast du irgendwie 3 Wochen Zeit?
Und was waren die Erkenntnisse in diesem Doc für dich?
Hey, es ist mega spannend. Dann war es im Fall wirklich so ein bisschen, hey, the kids are alright. Also irgendwie, sie handeln es recht gut. Ich glaube, hätte ich den Doc im Jänner gemacht, wäre es anders gewesen oder jetzt so im Februar. Also ich,
mit ganz St. Gallen und so, also ja.
Genau, wobei ich ja finde, meine St. Gallen sind einfach so Karawaltouristen.
Ja, natürlich.
So. Aber das ist ja nicht Masse.
Es ist natürlich, es zeigt gleich mit dem Zeigefinger drauf, dass man die Jugend auch ein bisschen im Stich lässt.
Ja, ich glaube es auch. Und also, wenn du das siehst ja in den Zahlen, wenn eine Suizidrate bei den Jugendlichen ist, irgendwie jetzt, ich glaube, verdoppelt oder so. Und ich sind viel frustriert und ich kann das auch voll nachvollziehen. Und gleich glaube ich aber, dass das Gros von den Jugendlichen, also wirklich so 18-Jährige, schon recht reflektiert und auch vernünftig ist und auch eingesehen, dass das jetzt halt gewisse Sachen einfach auch nötig sind. Also ich bin eh auch fest davon überzeugt, dass die Jugend viel besser ist als ihren Ruf. Und ich glaube aber auch, dass jetzt der zweite Winter, oder nein, es war echt der erste Corona-Winter,
ja, also,
das hat angehängt.
Das hat, also da kann ich nur aus eigener Perspektive sagen, ich hatte schon eh nicht so ein gutes Jahr gehabt, wenn Corona mal ausklammert, aber der zweite, wenn dann Tag kürzer werden und du nur und nur daheim bist, oder? Ich habe mich dann wirklich, das kritisiere ich auch leicht. Man redet natürlich, dass man uns Menschen mit Behinderung schützt. Aber schützen einfach heisst, ein bisschen also wegsperren oder einfach so ist ja auch nicht die Lösung. Und dann, wenn 24 Stunden, ich liebe meine Wohnung, sie ist wunderschön, aber wenn du jeden Millimeter einfach auswendig kennst, das fährst, kannst du mit Augen zu dir einen Kaffee rauslassen, dann hängt es an.
Hey, mega fest. Und du sagst eben, man will irgendwie Menschen mit Behinderung schützen, aber schützen ist für mich schon auch zu schauen, dass es ihnen auch psychisch gut geht.
Und das ist für mich nicht gemacht worden. Ja. Generell Psyche, man hat immer gesagt, es ist ein Faktor auch, was häusliche Gewalt anbelangt, aber man hat nichts gemacht.
Genau.
Oder?
Und das finde ich im Fall schon auch, ich hätte mir da mehr gewünscht, also wie es ja die Massnahmen immer irgendwie aus, also du hast ja die Medienkonferenzen gehabt und dann die hübschen Flyer, die du hast ausdrucken können, aber es ist ja nie gross, es hat nie grosse Kampagne gegeben, wie kann man da auch mental gesund bleiben. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo sehr wichtig war, wenn man es gemacht hat. Und wo ich auch nicht so ganz verstehe, wieso dass das einfach irgendwie ein bisschen vergessen ist gegangen.
Und eben, wie tust du dich auch mental gesund halten, eben mit viel Lesen, mit Leuten? Aber gibt es da sonst noch so ein Hobby, das du könntest kurz erzählen? So, wo
hey, wie halte ich mich mental gesund? Das ist eine gute Frage. Mir ist schon, ich hatte schon zweimal Phasen, was mir selber nicht gut ist gegangen. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich also mein Freund ist mir ab am Wochenende geholt mit dem Auto und dann sind wir hier zu Zug gewesen. Und durchdurch bin ich daheim in Zürich gewesen. Und das hat extrem viel leichter gemacht, wo ich glaube, so lange Zeit ohne Körperkontakt wäre für mich extrem schwierig geworden. Mhm. Und, aber so wie ich ihn und mich kenne, hätten wir uns wahrscheinlich wahnsinnig gemacht, wenn wir nicht die ganze Zeit aufeinander oben wären gewesen. Und das ist natürlich ein Faktor, der extrem wichtig war. Ich habe während dem Lockdown ab und zu, also ich war dort auch nicht immer ganz brav gewesen.
Du kannst ja auch nicht, also
Ja, also vielleicht hat man es dort aber ja gefunden, also ich habe ab und zu eine Freundin im Park getroffen, immer schön mit Distanz. Und ja, in die Natur gehen hat geholfen.
Aber das ist im ersten Lockdown noch können.
Genau.
Aber nachher im zweiten ist für mich noch mein natürlicher Erzfeind, der Schnee gekommen.
Ja, ja.
Und dann bist du wirklich nur noch in deiner Nutshell gewesen.
Genau.
Und dann fährst du einfach dir die Sinnfrage. Ich kann mir aber die Sinnfrage stellen, was ich schon Schnee gemacht ja. habe. Auch noch nie die Sinnfrage, warum bin ich behindert? Also, aber ich habe ja. mir wirklich die Sinnfrage gestellt, jetzt bist du 30. Und jetzt hockst du nur daheim. Also weißt du,
ja.
ich muss natürlich, also weißt du, für mich ist der finanzielle Druck nicht rum gewesen. Oder ich habe eine gute ja. IV-Rente. Aber nachher, ich bin jemand, der gerne, ich bin eher jemand, der etwas anreißt und ja. dann einfach nichts ja. geht.
Ja.
Dann fährst du wirklich auf den Trüllen und Schlafstörungen nicht bekommen.
Also, shit, tut mir leid.
Ja, nein, es hat mich auch stärker gemacht. Oder? So, also. Ich kann mich auch besser einfach kennen. Ja. Mir hat einfach Struktur. Auch in dieser Nussschale eine Struktur angebracht. Also nicht nur einfach rumbambeln und warten, bis wieder dunkel wird, sondern auch im Tag Struktur anzufahren und halt die Rollläden auch aufzutun. Gleich.
Hey, ich glaube aber, dass du wirklich ein bisschen die falsche Frage, weil ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt nicht so mega vorbildhaft gehandelt.
Ich finde das aber nicht
gut. Ja, nein, also weißt du, ich würde dir jetzt mega gerne sagen, dass ich irgendwie angefangen habe, das zu machen und dass ich geschaut habe, dass ich irgendwie mich richtig anlege und so. Aber ich war genau eine so, die auch irgendwie 5 Tage nicht richtig geduscht hat und genetflixt hat wie blöd und jeden Abend ein Bier hat getrunken, damit es wenigstens ein bisschen nach Ausgang ist. Also wenn es hat dann schon irgendwie gute Phasen gegeben. Also ich habe zum Beispiel Nachbarschaft, der Kontakt ist mega schön geworden. Ich habe mich der sehr daheim gefühlt. Ich bin einkaufen für die Nachbarn. Hey, aber sonst... Also natürlich habe ich dann noch meine Phasen gehabt, wo wir irgendwie jeden Tag Yoga gemacht und irgendwie... Aber,
ja, so die Motivation.
Ja, aber nicht so wieder irgendwie die Tage gegeben, wo ich irgendwie um 3 am Nachmittag mal zu Morgen gegessen habe und mich selber gehasst habe. Und dann am nächsten Tag habe ich gedacht so, ah oh Mann, Ann-Sophie, das ist jetzt genau wieder so ein Leistungsgesellschaftsding und es ist im Fall Pandemie und es ist im Fall mega okay, wenn du jetzt auch gerade abkackst.
Mhm.
Und du musst jetzt nicht irgendwie... 10 neue Hobbys haben und einen gestellten Körper und irgendwie vegan, healthy, bla bla. Und es ist einfach auch okay, wenn du jetzt einfach 10 Kilo zunimmst. Weißt du, es ist irgendwie so, keine Ahnung. Ich glaube, ich war sehr menschlich in dieser ganzen Pandemie und ich habe auch herausgefunden, dass ich bin halt, ich mag es gerne so ein bisschen ordentlich und organisiert.
Aha.
Und ich hasse Planänderungen und darum ist das für mich wie ein rechter Bünzli tief im Inneren und darum war das für mich ziemlich ein Albtraum gewesen. Aber wie du vorher auch gesagt hast, du hast etwas Gutes können daraus ziehen. Hey, ich habe im Fall, ich habe nie in meinem Leben Plan B gehabt. Bei mir ist es entweder Plan A oder nein. Und das ist im Fall schon etwas, wo mir das Jahr auch gelehrt hat und darum habe ich glaube schon etwas Positives daraus gezogen. Also ich habe irgendwie so gecheckt, hey, es ist okay, du kannst nicht immer alles kontrollieren. Es gibt Planänderungen, es gibt Unsicherheiten, aber du kannst das so handeln. Und ich bin, glaube ich, so ein bisschen krisenresistenter geworden. Und das, also zum Beispiel an Weihnachten, meine Mom ist Asthmatikerin, es war aber ihr Wunsch, dass wir gleich heimkommen. Wir haben dann, also meine Schwester und ich, wir haben dann vor Quarantäne gemacht. Und es Zeit lang ist so ein bisschen, also ist für mich wie klar gewesen, dass ich nicht bei ihr schlafe. Und dann, Weihnachten ist mir mega wichtig. Und ich bin dann so gewesen, so, oh mein Gott, es ist ein Heiligabend. Und ich bin dann so irgendwie allein. Und dann habe ich gedacht, ja. aber weißt du, dann gehe ich mir das mega nice Hotel in Thun, das ich schon immer wollte.
Und das hast du gezogen?
Und, hey, am Schluss hat sie dann gesagt, irgendwie sind wir so bei ihr pennen. Und ich habe gefunden, okay, fein, irgendwie, wenn sie das glücklich macht. Aber ich wäre dann wirklich einfach in so ein mega nice Hotel gegangen und habe mir dann die Prinzessinnen zum Morgen gegönnt und so. Und dann habe ich gedacht, so, okay, geil, dann mache ich wenigstens das. Aber das ist natürlich, das habe ich auch können, weil ich wiederum privilegiert bin. Und dann habe ich mich manchmal schon schlecht gefühlt, wo ja denkt, so, hey, in Anbetracht der Tatsache, dass ich doch privilegiert bin und sehr viele Möglichkeiten hatte, wie die Corona-Krise sollen besser handeln. Aber ja.
Ja, aber auch ich habe gesagt, ich habe keinen finanziellen Druck, alles gut. Aber wirklich, also ich habe auch müssen sagen, Menschen mit Behinderungen können sich eh besser an Regeln halten. Wir müssen uns ja schon an die gesellschaftlichen Regeln überhaupt halten.
Du bist doch gar nicht eingeschränkt sein, ja, oder?
Ja, also, aber wenn es dann wirklich nur ganz eng wird, dann wird es dann halt sehr unangenehm, oder? Ja. Aber wie sehen jetzt deine Pläne jetzt so aus, so in Zukunft? Wohin geht's mit dann, Sophie?
Hey, im Moment bin ich im Arbeiten wie eine Gestörte, was aber okay ist, weil ich ja letztes Jahr sehr wenig gearbeitet habe. Und es ist mega spannend und ich lerne auch viel. Und das,
was hast du jetzt gerade Neues gelernt?
Hey, ein Team leiten.
Ah, okay.
Ja, was recht viel Arbeit an einem selber voraussetzt.
Warum? Also,
hey, keine Ahnung, du musst wie mit gutem Vorbild vorangehen. Du musst so ein bisschen dein Zeug auf die Reihe bekommen. Du musst lernen abgrenzen. Du musst schauen, dass es dir gut geht. Du musst irgendwie unterschiedliche Charaktere handeln. Du musst irgendwie
auch konsequent
eine Sprache finden. Genau, du musst irgendwie so ein bisschen deine Balance finden zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Im Moment irgendwie ist es so ein bisschen, ich werde bezahlt, für dass ich die Erwachsene vom Team, also dann halt auch mal muss ich so die Stimme der Vernunft sein, was eigentlich nicht mein Lieblingspart ist. Hey, ja, im Fall so 1000 Sachen.
Cool.
Und es ist mega gut und es ist wirklich so für mich auch so der nächste logische Schritt gewesen, so nach meinem letzten Job, als ich wie so gemerkt habe, ich muss jetzt irgendwie wieder etwas haben, wo mich herausfordert, wo ich etwas Neues lernen kann, weil ich bin definitiv noch nicht, also ich bin 31 und in diesem Alter stellst du halt irgendwie als Frau mal so ein bisschen die Frage, ja, keine Ahnung, vielleicht mal so richtig Kind, Familie, das ist bei mir wieso definitiv noch nicht der Wunsch. Und dann war aber schon so ein bisschen, ja, was denn sonst? Und jetzt wie so ein bisschen die neue Rolle bekommen.
Und sich auch müssen entscheiden für einen Weg.
Genau, und das ist mega gut und es ist wirklich so ein Job, der recht amok ist.
Okay.
Aber und wir haben nie eine normale Woche. Ein
Rock'n'Roll, ein
bisschen. Ja, voll. aber es ist mega nice und ich finde, wie so während der Pandemie zu einem Festival zu arbeiten, ist eine mega dumme Idee und darum habe ich mir gefunden, okay, let's do it.
Ich bin gespannt, was da draus wird. Sophie, ich wäre am Schluss, außer du hast vielleicht noch ein, zwei Fragen an mich. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich. Und ich glaube, unser Weg wird sich schon noch ein, zwei Mal kreuzen.
Absolut. Ich bin ja recht häufiger Gast hier im Zug.
Danke vielmals.
Danke dir vielmals.